Hey Party People, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gstetten Time. Ich bin Maxi Gstettenbauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, und zwar einen der lustigsten Menschen in der deutschen Comedy-Kabarett-Szene, Thorsten Sträter. Es war ungefähr eine Stunde Talk, wir haben viele Themen abgearbeitet, deswegen will ich die Ansage gar nicht lange machen, denn wie ihr sicherlich hört, ich nehme das hier gerade mit meinem iPhone auf. Ich bin nämlich gerade in Hamburg, ich spiele hier 4 Tage mein Solo im Schmidtchen. Gestern, der Mittwoch, der war schon mega geil, vielen Dank an alle Leute, die da waren. Für heute Abend, für Freitag und für Samstag gibt's noch Tickets, wird aber wenig, wird eng, ja. Und deswegen sehen wir uns ja vielleicht live. Ansonsten alle anderen Termine findet ihr natürlich wie immer auf www.maxigstettenbauer.de oder bei mir auf der Facebook-Seite. Jetzt will ich aber gar nicht mehr lange labern. Ich wünsche euch viel Spaß mit Thorsten Sträter.
Ich sehe keinen Aschenbecher, aber gut.
Ja? Ja, warte, hier muss doch irgendwo ein Aschenbecher sein, oder?
Nee.
Willst du jetzt hier, warte, ich hol den Mülleimer, warte. Muss ja hier schon zumindest da rein aschen. Thorsten Sträter!
Hier.
Ach, du ascht ins Wasserglas.
Ja, Mann, ich asche ins Wasserglas.
Du hast dir jetzt gerade ein Wasser eingelassen und da ascht.
Ich habe mein Wasser eingelassen.
Weißt du, ich bin noch so konservativ. Ich gehe immer davon aus, wenn sich jemand ein Glas Wasser holt, dass er das trinken will. Aber du bist schon so progressiv unterwegs, dass du da rein aschst. Das finde ich hochspannend.
Naja, die Leute trinken es, sie duschen damit, sie löschen damit Feuer. Hm. Große Teile des Planeten sind damit bedeckt. Ich benutze es zum Reinaschen. Also nicht nur, ich trinke auch ab und zu mal was.
Sonst das heißt, du hast auch, deine Beziehung zum Wasser ist sehr ambivalent.
Nee, ich finde Wasser an sich gut, aber ich muss es jetzt nicht jeden Tag haben. Mhm. Also ich muss schon Wasser jeden Tag haben. Ja, ich bin ja auf Kohlenstoffbasis, aber ist jetzt nicht so, dass Wasser mich total weckert jetzt auch optisch.
Mhm. Vor mir sitzt gerade Thorsten Sträter. Wir sind in einem Kölner Hotel. Neben uns wird gerade eine Bank ausgeraubt. Deswegen haben wir hier gerade ein bisschen Tobobo. Vielleicht hört ihr es ja. Aktuelle Ausgabe Gstetten Time. Meine Fresse, Leute! Es war nicht absichtlich, dass ich da die Scheibe eingeworfen habe.
Soll ich
mal ganz
ehrlich was sagen? Ich finde, wir sollen uns ins Bett legen.
Wir sollen uns ins Bett legen? Ja, komm, lass uns ins Bett legen. Ist scheißegal.
Für jeden ist eine Seite am Bett.
Und ich liege jetzt. Moment, Vorsicht, warte. Für jeden ist ein Bett da. Warte. So, pass auf, wir nehmen...
Boah, sind die weich. Das ist
und
ja,
du
ist
schüttest...
Im Leben Härtegrad 3.
Jetzt schüttest du dir auch noch ein bisschen Wasser über. So, warte, ich leg mich auch mal kurz so hin.
Ja, jetzt bin ich wieder froh, dass kein Terpentin ist.
Weißt
du, so,
ja.
Siehst du, so kannst du liegen, das ist super.
So, also, ich fasse mal kurz zusammen. Es gibt 2 Premieren. Erstens, ich bin einer der wenigen Menschen, die dich gerade ohne Mütze sehen.
Ja.
Zweitens, du bist der erste Gast bei Gstetten Time und ich hatte sie schon alle.
Gstetten Time?
Gstetten Time, ja, das Ding heißt Gstetten Time.
Wo hängt der Fernseher schief? Jetzt sag mal ehrlich.
Der Fernseher hängt schief. Da hast du recht. Wir sind hier gerade wirklich in einem nicht schlechten Kölner Hotel und der Fernseher hängt schief.
Ja.
Sollen wir abbrechen? Nee, wir machen weiter.
Vielleicht ist der Raum schief und der Fernseher ist so einfach.
Der Fernseher ist gerade. Vielleicht hat dich aber auch einfach dieses Wasserglas so benommen gemacht, dass du jetzt denkst, der Fernseher ist schief.
Ja, und das ist galoppierende Maul- und Klauenseuche, weil du denkst auch, der Fernseher wäre schief.
Ja,
du bist
das
mit
ist
dem Wasser gar nicht in Berührung gekommen.
Wasser ist hoch ansteckend.
Ja.
Der erste Gast, der Gstetten
Time. Aber wenn du was ansteckst, dann hilft wieder Wasser. Das ist auch ein Paradoxon.
Das funktioniert auch.
Ja.
Wahnsinn, ey. Ich glaube, bin da begeistert von. Der erste Gast, der Gstetten Time rauchend.
Ach ja.
Du rauchst eine Zigarette.
Ich rauche
du
eine
liegst
Zigarette.
Gerade im Bett.
Du liegst auch im Bett.
Ich liege auch im Bett. Und wir beide, ich bin ja nicht Raucher, aber wir sind hier in einem Raucherzimmer. Du liegst hier auf dem Bett rauchend und machst das so. Und das drückt eigentlich auch deine ganze Haltung aus. Du bist nie im Stress, ne?
Doch, ich bin schon mal im Stress. Das war jetzt keine besonders pointierte Antwort.
Nein, aber,
doch, ich bin aber schon mal im Stress.
Aber das, wenn, geht's. Dann habe ich das noch nie erlebt, in der kurzen Zeit, wo wir uns kennen.
Ja, das stimmt. Ich versuche, Stress zu vermeiden, ist ja auch nicht gesund.
Ja.
Einfach schön.
Du
locker.
Läufst mit einem interessanten Schuhwerk durch die Gegend?
Ja, das sind mallorquinische Lederkluntern. Weiß ich auch nicht. So Schlappen, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe. Und die finde ich wahnsinnig bequem. Die trage ich bis Oktober, glaube ich. Und dann kann man sich eh wegschmeißen.
Und dann fliegst du auf Mallorca und dann machen sie auch wieder Sinn.
Naja, da habe ich sie zumindest auf dem Markt gekauft und ich finde die Dinger einfach, ich finde sie gut.
Ja.
Bequem, gemütlich, ja.
Wo haben wir, weißt du noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben?
Ne, ich kann mal überlegen, Maxi, wo haben wir uns das erste Mal, wo haben wir uns das erste Mal getroffen? Ich weiß, das zweite Mal war in Dresden, bei diesem Festival, wo du diesen tollen Preis gekriegt hast.
Ja. Und das erste Ach, Mal? Da, Backstage da.
Ja, genau.
Ja, genau, ja.
Und das erste Mal, wo war das erste Mal, Maxi?
Ich glaube, es war Köln Comedy Festival, Gloria. Einer der legendären Gloria-Abende.
Und Gloria-Abende sind immer gut.
Ja, die Gloria-Abende sind immer sehr gut. Ja. Wo du gesagt hast, Stettenbauer, und bist gegangen.
Ja, so bin ich.
Ja.
Ich meine, damit ist auch alles gesagt. Du weißt, wie du heißt, und ich kann los.
Ja, du weißt, wie ich heiße. Und dann war für mich eigentlich schon das Endziel unserer Beziehung erreicht.
Das war auch mit das Highlight, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Danach ist nicht mehr viel gekommen.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht ganz klar über deinen Werdegang irgendwie. Wie fing das überhaupt an? Du bist ja erst von der... Bist du eigentlich immer noch Poetry Slammer, oder wie würdest du dich selber jetzt tätowieren?
Ja, ich übe es praktisch nicht mehr aus, kaum dieses Poetry Slam.
Ja.
Aber Poetry Slammer sein ist wie Alkoholiker sein, weißt du? Du bist es vielleicht nicht
das heißt,
mehr, gehst aber immer noch zu den Treffen.
Du siehst irgendwo einen Text liegen und hast immer, immer das Bedürfnis, immer musst gegen den Drang ankämpfen, ihn
genau.
zu lesen.
Na, die Hamburger, die machen großartige Poetry Slams.
Ja,
groß und schön und geil. Und wenn die mich fragen und ich habe Zeit, gehe ich immer hin, da kenne ich nichts.
Ja.
Ja,
ist ja alles scheißegal, da gehst du hin.
Ansonsten lasse ich es eher und bin dann zu Hause, weil man eh so viel, du weißt ja, wie es ist. Man ist so viel unterwegs, dann will man zu Hause auch mal Miete abwohnen.
Wie ist es, wie kam dann der Wechsel? Also ich meine, das erste Mal wahrgenommen habe ich dich, Dieter, nee, das erste Mal wahrgenommen habe ich dich, als die Poetry Slams Videos von dir rundgegangen sind und die einigermaßen gute Klicks hatten. Langweilig dich?
Nein, entschuldige bitte.
Dann kam Dieter nur relativ fix.
Ja, so fix, also mir kommt es ja nicht so fix vor, Mann. Ich krebste rum, Poetry Slam, dachte, das wäre das Ende der Fahnenstange, fand auch gut,
okay.
dass das Ende der Fahnenstange war. Ist ja auch schön, für ein Bier aufzutreten, macht Spaß, finde ich super. Und kann auch ein hehres Ziel sein. Und dann bin ich da mehr so reingerutscht, weißt du? Das kann ja nicht jeder, so wie du, einen Masterplan haben. Und ich meine das wirklich mit Respekt. Ich bin da reingerutscht. Ich bin dann aufgetreten, dann wurde ich gefragt, kannst du das mal abendfüllend machen? Dann habe ich gesagt, erst mal einen halben Abend. Dann hatte ich Material für den ganzen Abend, dann wurde das zu lang, Timing ist jetzt nicht so meine Stärke. Und dann kam irgendwann meine Agentin und die hat mich dann vertreten. Und da Menschen wie meine Agentin natürlich tolle Kontakte hat, werden einem Türen geöffnet, die sonst verschlossen bleiben. Ja, und ich renne jetzt offene Türen auch ein.
Okay, aber jetzt Sendung im WDR und so weiter läuft ja momentan wie gemalt, ne?
Ja, momentan ist gut, also wenn man... Ich bin ein bisschen müde, es tut mir leid.
Alles gut.
Wir haben gerade starken Kaffee getrunken.
Ja,
dann fällt
man
eine halbe Stunde
ab. Ich bin da auch immer müde danach.
Scheiß die Wandern. Und das war, ja, das läuft ganz gut halt. Das stimmt schon. Ich meine, gut, ich bin 50 und soweit ganz fit. Und ich hoffe, das läuft noch so ein bisschen so. Ich habe jedenfalls viel Spaß. Und all diese Sachen vermeiden eine veritable Midlife-Crisis. Da bin ich ganz froh drüber.
Wann hast du denn angefangen?
Angefangen, womit man?
Mit Auftreten, Erzählen, Lesen.
Ach so, ich glaube so 2008 erst.
Wie alt warst du da? Ich kann nicht rechnen.
Kannst du abziehen, ungefähr 42.
Ja, das ist ja in der momentanen Verfassung der Branche relativ ungewöhnlich, dass Leute schon irgendwie nach 40 nochmal anfangen.
Naja, das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn du bei Nightwatch oder so rein
möchtest.
Ja,
ja, eben. Ja,
weil die junge Gesichter suchen. Und wenn ich irgendwas nicht habe, dann ist es ein junges Gesicht. Aber das muss dir ja als Mensch egal sein, ob du, klar kann ich mich schlecht bei gute Zeiten, schlechte Zeiten noch bewerben, es sei denn als der knörterige alte Opa aus der Etage oben drüber,
ja.
Aber das Alter muss, für die Sachen, die du gern machst, muss ja das Alter egal sein. Klar, wenn du unbedingt immer auf den Manga Nanga Parbat steigen willst, dann sind dir da irgendwelche Grenzen gesetzt, aber doch nicht im Bereich von... Komik und Kabarett, das kannst du dann machen, bis du tot umfällst. Und viele machen es, bis sie tot umfallen.
Bis sie tot umfallen. Und du bist jetzt momentan in Köln, weil du gerade arbeitest für deine Sendung im WDR.
Naja, erstmal habe ich dich getroffen, was mich sehr freut.
Ja,
und
ebenso.
Die Sache ist die, ich drehe morgen in Nümbrecht Einspieler.
Ja.
Also Filme, die in meiner Fernsehsendung auftauchen werden und die nur 2 Minuten 30 lang sind, für die man aber einen ganzen Tag dreht. Das ist normal.
Ach du ja, aber ist das so eine Eigenart von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die den ganzen Tag disponieren und einfach kein Budget haben, auf das sie achten müssen?
Offenbar nicht.
Ja.
Offenbar nicht. Weil ich glaube auch, dass Christoph Waltz hält die Toilettenpapierrolle. Das ist alles wahnsinnig aufwendig.
Ja.
Nee, es dauert so lange, das zu drehen einfach. Sie wollen x verschiedene Einstellungen, ganz viel Sicherheitsmaterial. Und da das in Nümbrecht ist, und Nümbrecht ist hier um die Ecke, hat man mich gebeten, vielleicht am Vorabend schon mal wenigstens in Köln anzureisen, damit ich morgen früh nicht wieder verpenne, 130 Kilometer fahre und der halbe Tag ist in der Wurst. Das ist also reines Misstrauen meiner Produktionsfirma.
Ja.
Und jetzt bin ich hier.
Jetzt bist du hier.
Ja.
Genau. Und was ich mich da immer frage, ne, also ich habe so eine kleine Hass-Liebesbeziehung mit Poetry-Slammern.
Warum?
Weil die einfach auf der Bühne eine andere Wirkung haben als ein Stand-Up-Comedian, aber eigentlich das Gleiche wollen. Es gibt viele Moment, muss ich unterscheiden. Es gibt Poetry-Slammer, die geile, tiefgründige, gute Texte schreiben. Gibt aber auch welche, die viele gerne lustige Texte schreiben, die auch auf Lachdichte und so wie ein Stand-Up-Comedian da rangehen würde, haben aber natürlich dadurch, dass sie ein Blatt in der Hand haben, jetzt bin ich da mal ein bisschen frech, haben sie da aus meiner Sicht ein bisschen einfacher.
Sie haben es nicht einfacher, denn wenn du einen vernünftigen Poetry-Slam-Text schreibst, den du dann auch vorträgst oder vorliest, dann muss das eine völlig andere Struktur haben als ein Stand-Up-Text.
Mhm.
Ein Stand-Up-Text kann situativ von A nach B kommen, ohne große Schnittpunkte, aber ein geschriebener Text sollte zwingend keine reine Aufzählerei oder so. Also dadurch, dass es geschriebenes Wort ist, das du vorträgst, würde sich ein schlecht geschriebener Text schneller entlarven
als
eine reine Stand-Up-Nummer. Es sind schon unterschiedlich, aber die Leute wollen halt die anderen Leute zum Lachen bringen.
Ja.
Und da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist Stand-Up noch eine anspruchsvollere Geschichte, viel anspruchsvoller als das Lesen eines Textes.
Klar. Aber du hast gerade was gesagt, deine Antwort, die hat mich gerade auf den ganzen... So habe ich das noch gar nicht gesehen, weil es ist natürlich ist es ein geschriebener Text, er wird meistens abgelesen, beziehungsweise es wird so getan, als ob er abgelesen ist. Der Text ist natürlich geprobt und geübt, aber du hast ihn in der Hand, deswegen wird er auch als Text wahrgenommen und wie ich, ich gehe von einem Ding einfach, wenn mir zu einer Sache nichts mehr einfällt, gehe ich einfach zur nächsten weiter. Das hast du vollkommen recht, das kann jetzt ein Poetry Slammer, der wirklich in Texten arbeitet, nicht so. Das stimmt.
Es ist eine schlechte Struktur im Rahmen eines gelesenen Textes, kann ich auch blamieren.
Ja.
Weil man sich dann auch fragen muss, wenn das doch eh keinen Zusammenhang hat,
ja,
warum erzählt das dann nicht auswendig? Was nicht heißt, dass zusammenhanglose Dinge automatisch Stand-Up sind, sondern der gelesene Text sollte meinem Empfinden nach zumindest Anfang, Mittelteil, Ende haben, irgendwo pointiert enden, sodass jedermann klar ist, was er da gerade gehört hat.
Hm.
Und das ist jetzt nicht jedem gegeben, beziehungsweise das muss man auch üben. Ist einfach so.
Man kann ja auch von dir Texte, kann man ja auch im Internet googeln.
Ja, klar.
Und man kann die ja auch dann selber lesen. So. Wenn du so einen Text schreibst, hast du eine Stimme im Kopf, mit der du den Text sprichst, oder versuchst du den grammatikalisch richtig zu schreiben?
Ich habe viel probiert mit Vorskizzieren eines Textes. Aber meistens ist es so, dass ich eine gute Grundidee habe und dann schreibe ich und stelle fest, alle 8 Sätze kommt wirklich was Lustiges. Und dann dampfe ich den so weit ein, dass möglichst jeden zweiten Satz was Lustiges kommt, damit der Text bis zur Pointe, die er möglichst haben soll, unterwegs auch unterhaltsam ist.
Die Reise muss lustig sein.
Die Reise muss lustig sein, dann ist beim Ankommen schadet aber auch eine Pointe nicht.
Ja.
Das Versickern habe ich immer das Gefühl, das ist immer so ein Zeichen dafür, das jetzt mal gut war.
Mhm.
Das wirkt immer so wie eine Seitenbeschränkung. Und ich schreibe immer so, wie ich meine letztendlich. Kein Patentrezept, wenn ich eine gute Idee habe. Ich habe mich auch schon mal verrannt. Und eine Idee hat sich als nicht tragfertig erwiesen. Sie erwies sich als tragfertig für eine flapsige Bemerkung, aber nicht als Pointe für einen Text. Und das muss man sich durchfummeln. Das heißt, man muss schon viel schreiben, dass was Vernünftiges abfällt.
Wenn du jetzt... Hast du, was ich zum Beispiel manchmal habe, ich weiß, es ist zwei unterschiedliche Sachen irgendwie, aber ich habe ganz oft einfach mal den Endgag und das Einzige, was ich dann eigentlich noch brauche, ist, wie kriege ich die Leute
Der Weg dahin. Ja.
Ist das bei dir so, dass du das es Ende...
Endgag ist meistens eine absurde Grundannahme.
Ja, also das Crescendo, wie man so schön sagt.
Crescendo
hast du sofort im Kopf.
Genau, und der Weg dahin ist mir dann ein Vergnügen. Wenn ich die Pointe
habe,
ist es ein reiner Spaß, dahin zu kommen.
Okay.
Weil es natürlich bei der Geschichte
einen
anderen Gang gibt, als wenn du eine Stand-Up-Nummer machst. Bei einer Stand-Up-Nummer wollen die Leute nicht, dass du 4 Minuten um den heißen Brei rumlaberst, bis du diese Pointe auflöst. Du versuchst möglichst zügig dahin zu kommen. Mir steht die Welt offen. Ich kann ein ganzes Konstrukt davor errichten, sofern am Ende die Pointe nur stark genug ist. Das läuft dann unter Geschichte. Und ist irgendwas Abdruckbares. Auch dahingehend ist Stand-Up natürlich ein bisschen schwerer, muss man nicht sagen.
Jetzt frage ich mich da natürlich, inwieweit, wenn du an so einen Text gehst du mit so einer Grundeinstellung ran, ich schreibe jetzt was Lustiges? Oder ist es tatsächlich, wie bei mir auch, dass du einfach irgendwie so einen Instinkt hast, so und denkst so, ah, ja, das ist es. Und dann auch gar nicht, sondern einfach nur so, das muss jetzt so gemacht werden.
Ja, ich denke aber, das muss jetzt so gemacht werden, so oder so ähnlich.
Ja, klar.
Also ich überlege mir die Tonart ungefähr. Mhm. Ich mag sehr gerne Tagebuchformen, die darf man nicht überstrapazieren, aber ich liebe Tagebuchformen.
Diät-Tagebuch ist ja auch.
Und die Tagebücher muss man ja schon sagen.
Sind schon mehrere Versionen.
Es gibt ein zweites, kurzes, und ich habe jetzt gerade das dritte geschrieben, von dem ich nichts erzählen darf.
Klar.
Das darauf fußt einfach, dass ich versuchen kann, was ich will. Aber weil mein Superarzt festgestellt hat, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, kann ich schlecht abnehmen.
Ha!
Und das heißt natürlich, dass ich vollkommen unschuldig bin. Verstehst du? Und wenn es mir doch aus den Händen genommen ist.
Diät-Tagebuch 3, die Erkenntnis.
Ja, die Erkenntnis, genau. Und darum geht es halt, dass ich Schilddrüsenunterfunktion habe und jetzt weiß, was zu tun ist. Und das ist halt, das ist ja gut. Und darum geht es halt in dem Text. Aber ich habe die Frage vergessen. Wie war die Frage, Mann?
Ob du mit so einer gezwungenen, lustigen Idee rangehst oder mit so einer, ich bin jetzt Comedian und ich werde jetzt eine Formel anwenden und
ich kann auch nicht viele Formeln behalten. Die meisten Formeln machst du instinktiv durch viel Schreiben.
Ja, genau. Ja.
Also die enttäuschte Erwartung. So Sachen wie die enttäuschte Erwartung, das sind so Sachen, Dieter Nurwitz. Bayern München spielt gegen Kamerun. Das ist ein altes Dieter Nur-Ding, super. Bayern München spielt gegen Kamerun und die Leute sitzen vorm Fernseher und sagen natürlich, wow, fremde Riten, ein seltsames Volk, komische Leutchen und auf der anderen Seite Kamerun.
Das ist
die klassische enttäuschte Erwartung, die man nicht x-beliebig oft anwenden kann, weil es dann nur noch krude und absurd wirkt. Es gibt verschiedene Spielarten, aber wie gesagt, auch da gibt einem das Schreiben mehr Möglichkeiten. Man kann auch einfach fabulieren, die Handlung weitertreiben, was nicht unwichtig ist. Und selbst wenn dann keiner lachen würde, kann man immer noch sagen, ja, aber es diente doch der Handlung, es diente dem Weiterkommen.
Mhm.
Und solche Dinge würzt man zwischendurch mit lustigen Formulierungen, wenn man kann, und versucht, absurde Beobachtungen einzuflechten. Es gibt kein richtiges Patentrezept, man muss es fließen lassen. Und meistens ist es so, dass ich Texte sind bei mir so ein bisschen wie Autos. Also ich schreibe einen langen Text, der nicht richtig lustig ist. Ich sehe aber 2, 3 Ersatzteile davon, kann ich gebrauchen. Die nehme ich raus für was anderes.
Aber so den Dieter Nurwitz, den du gerade erzählt hast, ich glaube, dass es mittlerweile wirklich viele Leute im Comedy-Publikum gibt, die dann schon checken, die dann schon wissen, wie die Pointe ausgehen könnte, jetzt nach 25 Jahren Comedy.
Ganz richtig, aber da Dieter Nur als Beispiel zum Beispiel das mit einer Beiläufigkeit bringt.
Ja, ich sage nicht, dass das bei Dieter nicht funktioniert.
Das ist so eine Frage der Darreichungsform, es kommt immer
darauf an, welcher Typ was macht.
Ja, absolut. Das ist die Frage, wie du es rüberbringst. Und das kann Dieter total gut.
Ja, ja.
Und zwar bedient er jedes Spiel. Ich glaube, dass er intuitiv jede Spielart bedient. Vielleicht sitzt er, aber ich habe ihn nicht gefragt. Vielleicht sitzt er auch zu Hause und geht da mathematisch ran. Es wirkt auf jeden Fall immer ausgesprochen leger und aus einem Guss. Muss er erstmal hinkriegen. Und es gibt natürlich verschiedene Regeln, die man hat. Und ich vergesse die meisten immer unterwegs. Weil ich mir sage, Mann, wie komme ich jetzt zu dem Hund? Oder ich vergesse auch mal Personen, die ich vorne einführe. Und alle fragen dann immer, was war mit
der Oma? Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich den Dieter nur hier irgendwie in den Podcast kriege. Mal gucken.
Das wird dir bestimmt gelingen.
Müssen wir mal schauen. Muss ich mal gucken. Aber erstmal finde ich es gut, dass du da bist.
Ja,
bisschen halbassi von mir. Den Dieter nur sollte ich mal.
Ja,
fragen,
Mann,
oder?
Der Dieter nur, aber Thorsten.
Sorry, gut, da habe ich gerade überhaupt nicht
Nein, es ist überhaupt nicht schlimm. Du hast völlig recht.
Hast du eigentlich diese Olympianummer da mitgekriegt, wie der Typ sich da gefreut hat? Und
nein, ich hab den Artikel nicht geöffnet. Wie war das denn?
Ja, also ich habe, der Typ hat halt Goldmedaille geholt.
Ja.
Ja, und er hat es gewagt, sich zu freuen.
Wie zu freuen?
Er hat ein bisschen rumgehampelt und hat halt dann dem ZDF kein Interview gegeben, weil er keinen Bock auf die Scheiße hat.
Hat er das gesagt?
Nein, das sage ich jetzt.
Okay.
Ich als sein Manager sage
Ja. Ja und?
Ja, genau! Aber alle regen sich drüber auf!
Ach so, ja, er hat sich gefreut.
außer du natürlich nicht.
Weißt du
siehst die Welt mit dieser heroischen Gelassenheit.
Naja, ich sag mal so, wenn ich einen Kabarettpreis gewonnen habe mal, habe ich mich auch sehr gefreut.
Ja.
Die Frage ist immer nur, inwieweit man Freude so nach außen trägt, dass es gestellt wirkt, selbst wenn es echt ist. Und es gibt ja viele Leute, die freuen sich derartig übertrieben hysterisch, dass es schon wieder unangenehm ist.
Ja.
Ich freue mich dann im Stil und ich sitze dann draußen und denke,
aber du kannst jetzt nicht Olympiagold mit der Tuttlinger Krähe vergleichen. Also jetzt nicht ganz von der Tragweite her.
Was den reinen Arbeitsaufwand betrifft, muss man sagen, und das Wechselbad der Gefühle ist es genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Und man ist halt nicht so nass geschwitzt. Doch, ist man auch.
War das für dich so?
Ja, war Hammer.
Ernsthaft?
Hammer.
Für alle, die es nicht kennen, Tuttlinger Krähe, doch ein sehr renommierter Kabarettpreis.
Tuttlinger Krähe ist tatsächlich ein sehr renommierter Kabarettpreis.
Mario Barth hat ihn gewonnen?
Ja.
Und der Rest ist eigentlich Wumpe.
Nee, es haben eine Menge guter Leute.
Du hast den gewonnen?
Ich habe den Sonderpreis der Jury gewonnen.
Den Sonderpreis der Jury? Die saßen dann nach...
Ja, ich glaube, der nächste Preis wäre dann gewesen, Preis für beste Mülltrennung oder so. Also jetzt nicht direkt zum Publikumspreis, weil das Publikum hat mich auch nicht verstanden. Und daraufhin wurde ich trotzig in meiner Frühphase, weil ich mir dachte, ja gut, wenn ihr nicht lacht, kann ich
euch auch nicht
leiden.
Lieblingsreaktion.
Ich bin aber neulich in Tuttlingen gewesen, habe da Solo gespielt und bin mit den Leuten jetzt versöhnt, weil es ziemlich geil war.
Ja, gut.
Ja, schön. Für mich vor allem.
Aber bei dieser Olympianummer war es ja eigentlich tatsächlich so, dass die sich ja alle da aufgeregt haben irgendwie. Oh, ein so verhält sich kein Olympiagewinner, dass
doch,
er dem ZDF
doch,
keine...
Doch, so sollen sich Olympiagewinner, ich hole mir noch eine Kippe.
Ja.
Grundsätzlich
ich
verhalten.
Muss, aber mit Mikro muss ich hinterher.
Ja, warte.
Ich laufe dir jetzt tatsächlich mit dem Rekorder hinterher.
Ja, warte. Klar, Mann. Ja. So, zack, 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 zack.
Ah, musst du noch SMS checken oder irgendwie sowas?
Nee, ich wollte nur mal auf Uhr gucken.
Ja.
So, und mir eine Kippe nehmen.
Richtig.
Nein,
soll ich dir noch ein Wasserglas bringen?
Du musst mal gucken, in welchem Kontext du dich freust. Generell sollst du dich freuen, wenn es was zu freuen gibt. Es gibt so wenig, über das man sich freuen kann. Weißt du, die Menschen sterben und Nestlé will Trinkwasser irgendwie zu einem verkaufbaren Gut machen weltweit. Wir sollten uns freuen. Du musst halt immer nur gucken, bei all der Freude musst du gegenhalten, musst du eigentlich nicht, freu dich einfach, weißt du, wenn... Ich glaube, das liegt auch daran, dass es aus Olympia momentan nicht so richtig viel Berichtenswertes zu berichten gibt.
Und es geht nicht darum, ob er sich freuen soll oder nicht. Es geht mir um den Aufschrei, der danach stattfindet, dass alle irgendwie gesagt haben, so, ja, so verhält sich aber kein Olympionike.
Doch, klar. Pass mal auf einen Olympionike, ja, der da oben untergebracht ist, in so einem Sportlerdorf, ja, wo die Leute in den Eimer kacken, wo das Wasser die Wände runterläuft, du keine Heizung hast und nie gewischt wird. Wenn du dann trotzdem mal eine Goldmedaille gewinnst, verdammte Axt, dann machst du einen Salto rückwärts und weißt, okay, komm, die Scheiße hat sich gelohnt und jetzt, keine Ahnung.
Ich hatte da, ich habe auch letzten Montag, also heute, einen Podcast hochgeladen, wo ich gesagt habe, alle wollen immer, dass es authentische Typen gibt, dass alle irgendwie Ecken und Kanten haben, aber wenn mal einer irgendwas anderes macht, finde ich so krass, wie schnell hier Leute ausrasten, wegen Kleinigkeiten.
Wir rasten ja wegen allem Möglichen aus.
Ja.
Also, Ausrasten ist ja gut. Das hat ja eine reinigende Wirkung letztendlich. Mm. Das siehst du, ich sehe es ja gerne bei T-Online. Das ist das Leseportal.
Ausrasten hat eine reinigende Wirkung. Erzähl das mal den Polen.
Nein, ich meine, richtige Ausraster. Also das, dann flipp mal aus, auch ohne Grund. Yeah. Danach geht es dir wieder besser.
Yeah.
Das ist ganz normal. Das ist Marat halt einfach. Aber was Olympia betrifft, du sollst dich freuen, eine Goldmedaille hast dein ganzes Leben.
Ja, das ist geil. Das finde ich auch. Aber
das entbindet dich vielleicht nicht davon, später doch in Bottrop einen Kiosk zu eröffnen, weil es nicht mehr ganz so gut läuft. Aber weil du einfach über die Hürden nicht mehr drüber kommst, oder was immer er da gewonnen hat. Aber unangemessen freuen, scheiß der Hund drauf. Mach doch.
Hattest du irgendwie mal in einem Text oder irgendwie eine Passage oder irgendwie, wo es irgendwo mal kurz heiß wurde, wo dann irgendwie Mails kam oder. Einsame Studienrätinnen zum Psychologen gelaufen sind? Oder?
Ja, ich habe das sogar viel tatsächlich.
Tatsächlich?
Also, ich habe regelmäßig extra drei. Also meine Haltung zu Flüchtlingen beispielsweise ist eine ziemlich klare. Ich persönlich möchte nicht am Kölner Dom befingert werden.
Ja.
Die Leute müssen bestraft werden. Punkt. Und das sind ja wohl viele Nordafrikaner gewesen, also bestraft bitte diese Nordafrikaner, bestraft nicht alle Nordafrikaner, bestraft die, die es gemacht haben. Und im Prinzip bin ich auch dafür, dass wir die Grenzen, also dass wir Grenzkontrollen wieder einführen. Jetzt weiß ich, bin ich bestimmt wieder Nazi, aber kontrollier doch vorne mal, da tut ja keinem weh. So, da kann man den Leuten noch viel besser helfen, meiner Auffassung nach. Mhm. Und es gibt uns und auch den Menschen, die sich sorgen, bis hin zu den Vollnazis, zumindest ein Gefühl der Beruhigung. Also ich würde schon kontrollieren, weil ich glaube, dass eine gewisse Grundordnung bei der Einreise einfach sein muss. Weil in London haben die mich wieder so lang gemacht neulich, als ich da ankam. Ja, ja. Und da hast du mal gesehen, was eine gute Grenzkontrolle bringt.
Was haben die gemacht?
Ich steige in die Heathrow aus. Na, die haben festgestellt, dass ich meinen Personalausweis mal gestohlen gemeldet habe. Und dann, ich habe aber festgestellt, dann nach einem halben Jahr, oh, ich hatte den irgendwo in Hoppegarten Ifels in einem Hotel liegen lassen. Den hatten die mir zwischendurch wiedergeschickt im Umschlag. Den habe ich einen Monat später aufgemacht. Hab denen aber nicht gesagt, beim Einwohnermeldeamt, dass ich meinen Ausweis wieder habe. Jetzt stand er noch auf der Fahndungsliste. Das heißt, die haben an Heathrow meinen im Beisein aller Leute, mit denen ich da gereist bin, nach London meinen Ausweis eingezogen.
Und das war das Ding, kürzlich, wo du...
Das war kürzlich,
ja, klar. Da ist das passiert.
Ja, und das heißt, solche Grenzkontrollen helfen natürlich schnell, auch Sachverhalte zu klären. Und darüber hinaus ist mir jeder Flüchtling erstmal Flüchtling willkommen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich sage sogar, dass auch Wirtschaftsflüchtlinge, sofern sie nicht kriminell werden, mir auch hier willkommen sind. Ich kann das alles gut verstehen.
Ja.
Also ich weiß auch, dass, wenn das bei mir nicht mehr laufen würde und ich keine Ersparnisse hätte oder so, dann würde ich auch Hartz IV beantragen müssen, weil ich noch längst nicht jeden Job annehmen kann, Und ich würde mich da echt drüber freuen, über dieses Sicherheitsnetz, damit ich was zu fressen habe und ein Dach über dem Kopf. Und ich weiß nicht, ob die Leute sich vorstellen können, wie schlecht es einem wirklich gehen kann. Und ich habe schlimme Dinge gesehen. Ich bin neulich in Afrika gewesen, wo Kinder als Spielzeug eine Schnur in der Hand haben und eine leere PET-Flasche hinter sich herziehen. Das ist ihr Spielzeug. Und das war es dann auch. Ende im Gelände. Und ich sage also rein mit den Jungs.
Mhm.
Ich sage also nicht grundsätzlich rein mit den Jungs und kein vollkommen unkontrollierte Zuwanderung. Das wäre ja auch Irrsinn. Aber grundsätzlich heiße ich fremde Menschen gerne willkommen. Und natürlich wohne ich aber auch in der Gegend, da würde mich das, ich wohne jetzt nicht in dem sozialen Brennpunkt, wo mir dann, was weiß ich, irgendwelche Verbrecherfamilien in die Tür eintreten. Das sind eh Fiktionen, die in meinem Leben nicht vorkommen, sag ich mal. Und wie gesagt, meine Einstellung zu dem ganzen Thema ist positiv. Ich kenne viele Flüchtlinge, ich habe einen Text darüber geschrieben. Und wenn ich einen Text darüber schreibe, dass ich Flüchtlinge gut kenne, tatsächlich auch gebildete Leute, die einfach noch nicht umgebracht werden wollten, die ihre Frau da zurückgelassen haben, der eine war Chirurg und der andere, das waren diese Flüchtlinge, von denen die AfD immer sagt, dass es sie nicht gibt, aber die gibt es halt tatsächlich doch, genau wie es Leute auch gibt, die gar nichts können oder nichts gelernt haben, die auch hier sind und die einfach mehr auf dem Kasten haben als man selber, aber ich kann immer noch darüber schreiben und wenn ich sowas tue, dann gibt es schon mal Ärger oder wenn ich bei Extra 3 habe ich was über die Lokführer gesagt, über die GDL.
Da habe ich aber finstere Mails bekommen.
Ja. Ja, richtig.
Von Lokführern oder von normalen Leuten? Oder die,
was,
ja, also normalen haben, Lokführer sind haben, auch normale Leute.
Sie haben in
Leute.
Diesen Mails nicht runtergeschrieben, dass sie explizit Lokführer sind. Das wäre auch nicht klug gewesen.
Nee.
Denn da waren schon harte Nummern bei, muss man nicht sagen.
Okay.
Da hat man ein, zwei Mal schon überlegt. Schalte mal jetzt die Kripo ein, aber haben wir da nicht gemacht. Denn es gibt da auch immer... Da schreiben die üblichen Leute, schreiben dann, wir wissen, wo du wohnst. Und ich schreibe dann mal zurück, super, dann schneid mal in der Hecke, ich komme nicht dazu.
Ja.
Was willst du den Leuten sonst schreiben?
Ja, klar,
wenn
klar.
Wenn Angst durch die Welt gehst, ist vorbei. Aber es gibt ziemlich viel Stunk, ja, auf jeden Fall.
Hm.
Und wenn ihnen gar nichts einfällt, sind es die Löcher in meiner Hose, weißt du?
Bitte?
Wenn den Leuten gar nichts einfällt, sind es die Löcher in meiner Hose.
Ja, okay,
irgendwas
okay.
Immer.
Das heißt...
Ich trage Hosen gerne auf, bis es nicht mehr geht.
Also das heißt, egal wie man es anstellt, egal was man macht, egal wie gut man abliefert, man wird nie drüber erhaben sein, dass Leute einen scheiße finden.
Ja, das ist aber auch nicht so schlimm. Die Leute können einen ja scheiße finden. Ich finde es nicht schön, wenn mich alle scheiße finden oder auch nur wenige, weil ich möchte so vielen, wie es geht, so gut wie möglich gefallen. Das gebe ich echt mal zu.
Ja, okay.
Ja, ich bin jetzt nicht der wahnsinnig super Kontroverse. Ich scheiße auf euch alle. Ich möchte schon, dass die Leute mich gerne mögen und das, was ich mache, auch gerne mögen. Aber ich kann es halt nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
Also was man bei dir halt schon sieht, ist deine innere Haltung zu dir und zu dem, was du machst. Das ist schon klar.
Es ist keine Raketenphysik. Da sind wir uns auch einig drüber.
Ja.
Aber die wenigen Sachen, die ich kann unheimlich viele Sachen nicht und jeden Tag wird mir wieder klar, was das alles nicht ist, aber die wenigen Sachen, die kann ich ganz gut. Also gut, es reicht zum Beispiel fürs Fernsehen.
Mhm.
Und trotzdem trifft mich das, ich gebe das zu, mich trifft das, wenn einer sagt, das war die letzte Scheiße, du Idiot. Und dann denke ich mir, ja.
Schade. Ja, ich wurde neulich auch zweimal verrissen, also deswegen.
Ja, ein Verriss das tut mir immer weh, auch wenn die Zeitung mal schreibt, das war nichts unambitioniert. Das ist mir zwar nur ein, zweimal passiert bei ein paar hundert Auftritten, aber Das vergesse ich nicht.
Ja, ja, ja.
Und ja, ich google auch, wie meine Auftritte angekommen
Ehrlich?
Sind. Ja, sicher. Ja, gib's okay. doch zu, ich guck doch nach. Was hat die Hückeswagener Presse
ja,
denn geschrieben
ja, ja,
zu dem
klar,
Auftritt?
Ja,
dann guck ich nach.
Wie heißt der Ort nochmal? Wie schreibt man den?
Ja.
Wie heißt denn die Zeitung da?
Und dann gucke ich, bevor meine Agentin guckt und mich fragt, was hast du denn da wieder gemacht, gucke ich selber und will sehen, ob es gut auch bei der Presse gut angekommen ist, weil, weiß nicht.
Weil es ist ja auch manchmal wirklich schwer, eine Meinung zu kriegen
Boah,
aus dem
ja.
Publikum. Man kriegt den Applaus und es ist alles gut, aber wirklich eine differenzierte Meinung zu dem Abend. Also es ist ja, du kennst es ja, Abend ist vorbei, du gehst Backstage, also ich gehe dann Backstage, komme 2 Minuten runter, und dann gehe ich wieder auf die Bühne und der Laden ist leer, wo vorher noch
ja.
Halligalli war.
Ja, ja.
Und du gehst dann raus und dann sind da in meinem Fall und in deinem Fall sind dann Gott sei Dank auch sehr viele Menschen noch da und dann macht man noch Autogramme und Fotos und so und das ist ja alles schön und gut. Die Show nach der Show ist ja dann noch. Aber die sind dann weg und du hast jetzt nicht irgendwie so nochmal einen differenzierten... Außer wirklich Ticketverkäufe, Lachdichte, diese artifiziellen Faktoren, die wir da haben, gibt es jetzt nicht irgendwie so, ja okay, aber was sagt jetzt so jemand? Und dann hast du dann einen Kritiker, wenn der jetzt noch selber eine Agenda hat, ja, wenn das jetzt ein Kritiker ist, der einfach da reingeht, um Dinge scheiße zu finden, außer die Hochelitären.
Wenn er es wirklich auf virtuos, auf einem guten Weg scheiße findet, wir haben ja so einen da in Bonn, vom Bonner Anzeiger, der, wenn er was nicht mag, im Pantheon, dann schreibt er das auch. Der schreit aber doch zumindest unterhaltsam.
Mhm.
Das muss man echt sagen. Da läuft es zwar kalt den Rücken runter, wenn ich andere Leute Verrisse lese, aber es ist halt immer unterhaltsam geschrieben. Nicht schlecht. Du siehst, der hat sich irgendwie was dabei gedacht. Aber grundsätzlich hasse ich das. Also das Problem ist, wenn ich eine schlechte Kritik von mir lese, werde ich trotzig. Weil ich mir denke, den anderen Leuten hat es gefallen. Ich will so untrotzig wie möglich durchs Leben gehen.
Ja,
weißt du?
Okay, okay.
Ich möchte immer meinen eigenen Flow so haben und ich kann das gar nicht haben, wenn ich kritisiert werde. Ich bin zwar kritikfähig, aber es ist immer die Frage, wie häufig muss das passieren, weißt du?
Wenn ich meine, du, kann ich das sagen? Du arbeitest gerade am neuen Programm?
Jo.
Ja.
Ja, klar.
Wie lange braucht ein Programm so für dich? Ich meine, ich rede jetzt nicht vom Hinsetzen und Schreiben, sondern ich rede jetzt auch von hier oben im Kopf. So.
Im Kopf, das sind mehrere Phasen.
Ja.
Ich dachte immer, es wären ein paar weniger, es sind ein paar mehr.
Ja, 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 ja.
Bei mir ist das immer so, dass ich sage, juhu, Tatendrang, ein weißes Blatt, alle Themen, die ich beackern will. Bums, schreibe ich drauf.
Ja.
Und dann stelle ich fest, und wenn das 5 Minuten lang ist und das 7 Minuten lang, ergibt das eine Gesamtlänge von, das ist super, und dann mache ich das so und so und so und so. Dann fange ich an, das Material zu schreiben und stelle fest, mein 5-minütiger Exkurs über Trekkinghosen mit mehreren Reißverschlüssen ist nicht für 5 Minuten tragfähig und generell auch als Idee große Scheiße. Dann ist das Ding schon gestorben. Schreibe ich stattdessen was darüber, dass ich zum Beispiel, das ist ja Tatsache, ich durfte als Kind keine Pommes essen. Dann schreibe ich darüber, dass ich als Kind keine Pommes essen durfte. Der durften wir nicht. Wir hatten keine Fritteuse, wegen Brandgefahr, das war ganz komisch.
Und du versuchst da nicht irgendwie so, wo sind die Gags, sondern du gehst wirklich,
das ist eine Grundannahme und dann wird mir klar, gut, du kannst es immer überhöhen. Dann wird mir klar, dass ich Pommes eigentlich nur aus einem Kontext kenne, nämlich im Freibad drauftreten.
Ja, okay.
So. Und dann überlege ich mir vielleicht, ob ich einen Callback mache, dass ich irgendwann mal bei Wetten, dass bin und dann sage, pass mal auf, ich kann jede Pommessorte mit der Fußuntersohle. Ich weiß, das ist natürlich Quatsch, aber ich schreibe dann erstmal rein. Es hat sich bewährt, dass ich einfach losschreibe, weil ich zu viele Sachen auf Ziel schreibe. Ich schreibe unheimlich gerne
vor
mich
hin. Zu viele Sachen auf Ziel?
Naja,
zu viele?
Extra, ja, zu viele Sachen. Ja, klar, ich schreibe 2-3 Mal im Monat Sachen, wo es um ein spezielles Thema geht.
Ah, okay,
wo vollkommen
okay.
Klar ist, extra 3 sagt, du bist heute, kannst du bitte den Pressesprecher von Putin machen? Das ist oft ein Tag davor. Dann setze ich mich hin, knüppel das rein, überarbeite es im Zug, probe es, Aufzeichnung, Wiedersehen.
Das ist aber dann tatsächlich ein anderes Arbeiten, als wenn du jetzt fürs Programm aus einer Inspiration heraus, aus einem Moment, das ist ja dann wirklich so, okay, da in dieser Auftragsarbeit von Extra 3, da ist ja dein innerer Handwerker mehr gefragt.
Ja.
Da musst du halt wirklich gucken. Und das finde ich interessant, wie Thorsten Sträter, wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage, pass auf, schreib was über den Olympiasieger, der sich zu viel an der falschen Stelle gefreut. Wie geht dann, was sind dann, wie tastest du dich daran?
Erstmal, gut, der Olympia erstmal müssen wir klar machen, was ist der Olympiasieger, was ist sein Kern, was ist seine Figur.
Ja.
Er ist als Pressesprecherfigur nicht geeignet, denn der Pressesprecher, du musst erstmal klar sein, wer du selber bist.
Ja.
Als Pressesprecher bei Extra 3 bist du jemand, der Pressesprecher einer unbeliebten, momentan unbeliebten
und
Persönlichkeit
willst
ist.
Verkaufen.
Willst es gut verkaufen?
Ja.
Haltung, dadurch verschlimmerst du die Situation nochmal.
Das ist ja auch klar. Dann die Fallhöhe in dem Moment.
Genau.
Ja, ja, okay.
Dann musst du dir ansehen, mal abgesehen von allen Witzen, die Mickey Beisenherz darüber gemacht hat in den letzten 8 Tagen,
die
etwa
übrigens,
2000.
Die übrigens alle wirklich... Also
ja, ich fürchte auch, der kommt zu nichts. Der schmiert sich morgens ein Brot, dann haut der Gags raus.
Ja, also das. Ich finde, Shoutout zu Mickey Beisenherz. Ich finde seine Kolumnen auf Stern, die einfach mega geil.
Die Kolumnen auf Stern von ihm sind sogar exzellent.
Die sind fantastisch.
Exzellent.
Absolut super.
Tatsächlich sind die Sternkolumnen...
Das lasse ich gerne drin. Das ist super.
Ja, kann man echt sagen. Und dann musst du gucken... Wer ist diese Person? Was macht sie aus? Was sind die Klischees? Von denen solltest du nicht so viele benutzen. Und dann musst du eine Rechtfertigung für diese Person finden, eine Rechtfertigung für ihr Tun. Und je absurder diese Rechtfertigung ist, desto besser. Das heißt, du nimmst falsche Grundannahme und ziehst es bis zum Ende durch in aller Regel und redest diese Person schön. Und,
was im Falle des Presse... Also, du guckst dir dann schon auch immer an, okay, wo sind so die Punkte, wo was ist, wo man was machen kann.
Die Punkte
kann.
So ein bisschen abseits auch.
Ja.
Also dieses, was kann das Motiv für Erdogan sein, von uns Einreisefreiheit haben zu wollen? Ja, der Mann hat halt einen Palast mit 1000 Zimmern.
Das finde ich halt auch so absurd. 1000 Zimmer? Ne? Alter, wie viele WLAN-Repeater muss der in dieser Bude
das ist,
haben?
Das ist das.
Was ist das
denn? Darum geht es in dem Text. Ich sage, vielleicht sind es 1000 Zimmer. Der Tapezierer ist beim Nachzählen verhungert, weißt du? Der liegt in Raum 258 und verwest, man weiß es nicht.
Ja.
Und, weißt du, die schicken nur schwangere Putzfrauen los, damit das Kind das zu Ende machen kann. Das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist halt schon eine Macht. Und dann Erdogan ist halt, ganz sich kontrovers drüber unterhalten. Ich meine, ich finde... Die jetzige Entwicklung finde ich viel interessanter. Dass Erdogan, du gibst ihm jedes Seil, das er will.
Ja.
Er möchte gerne auf einer Kundgebung, der Erdogan-Anhänger in Köln, ist ja sauer, dass ich auf die Videoleinwand darf.
Ja,
ich frage mich, warum kann man, also ich sage nicht, dass es schlimm ist oder schlecht, aber warum kann man überhaupt für Erdogan in Köln demonstrieren? Das habe ich gar nicht verstanden.
Ja, ich auch nicht.
Ich meine, ich finde das super, aber dass Leute... Fahnen hochhalten, wo drauf steht, Erdogan, wir würden für dich sterben. Warum? Verstehst du? Es geht also Hauptsache, solange ihr nicht sagt, andere Leute sterben auch, wenn ihr die Todesstrafe wieder einführt, dann aber das ist man dann wieder auf der gleichen Insel wie der King Kong oder was.
Weißt du? Ist ja auch zufällig, dass sobald der Coup vorbei ist, ihm zufälligerweise 8000 Namen einfach so einfallen,
ja,
die er loswerden will.
Ich glaube, dass er eine Excel-Tabelle hat, die
irgendwie so, da ploppt noch so die Microsoft Word-Klammer auf. Meintest du nicht?
Der Hund, ich glaube, er hat den Hund. Und das dann ganz unten, du klickst dann unten auf so einen Algorithmus und er rechnet das durch. Also es war schon, wobei so ein Putsch natürlich auch, Militärputsch in der Türkei, kann keiner wollen. Da kommt nur Scheiße bei raus.
Das war mir vorher auch nicht so klar, aber das Land hatte da auch wirklich eine Geschichte.
Das Land hat eine Militär... Ich habe mich auch reingelesen.
Total.
Ich habe die ganze Nacht da gesessen. Er hat eine Militärputschgeschichte vom Allergemeinsten. Und das sollte man lassen.
Ja.
Ich meine, bei uns Militärputsch, das wären wahrscheinlich 80 schlecht ausgebildete Personen, die
das
schießen
können. Das wären irgendwie so 20 Soldaten auf Pferden.
20 Soldaten, mit Oberlippenbärten. Und nassen Gewehren.
Mit so silbernen Hüten, weißt du, mit so Helmen.
Und das ist, wir sollen keine Witze darüber machen, Mensch. Und das ist Erdogan. Die Tatsache ist, dass Erdogan beginnend damit, dass er Böhmermann verklagt hat, eine Einflussnahme nimmt, die irgendwie auch lustig ist. Weil mittlerweile
schon,
gibt es den täglichen Erdogan-Kommentar zu allen deutsch-innerpolitischen Themen, was er nicht gut findet. Lass ihn mal machen, wenn es keinem weh tut.
Ich fände so geil, wenn Erdogan irgendwann verkünden würde, so, also den letzten Tatort fand ich auch nicht gut.
Nee, hör mal, pass mal auf, ich will das. Münster!
Jede Woche Münster.
Jede Woche Münster ist, ja. Und das ist genau, man gibt den Leuten einfach zu viel Raum. Also Erdogan sagt dann zum Beispiel, ich wurde nicht auf die Videoleinwand übertragen. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig.
Aber das Ding, also diese Böhmermann-Geschichte wurde ja dadurch ermöglicht, dass es halt einfach diesen wirklich seltsamen Paragraphen bei uns gibt, dass du keine Witze über ausländische Staats.
Aber den
Fuchsis.
Musst du erstmal kennen. Das heißt, Erdogan musst du erstmal Leute haben, die das gucken, ihm das zutragen.
Ja, klar.
Dann wird die Rechtslage geprüft.
Ja,
und dann
klar.
ist er sich nicht zu blöde, Böhmermann zu verklagen. Dann entbrennt eine hochgradig hirnverbrannte Diskussion über Satire, was darf Satire, was ist alles Satire, was nicht. Was heißt hirnverbrannt? Die war mal nötig, die Diskussion. Ich nehme das zurück.
Wie bitte? Glaubst du? Nein, also klar. Dieses ganze Gelaber, was darf Humor, was darf Satire, ich finde es einfach wahnsinnig reaktionär und rückwärtsgewandt und einfach...
Nee, also es gibt schon... Also
ich fände so eine Form für Humor fände ich furchtbar, wenn es so eine Regelung gibt.
Haben wir aber doch.
Inwiefern?
Die DIN-Norm war... sie ändern sich halt laufend. Die DIN-Norm ist eine gewisse Gleichschaltung. Das heißt, jeder Ausreißer in eine spezielle Richtung, sei es... das ist frauenfeindlich oder homophob und so weiter, wird gleich als Ausreißer aus dieser DIN-Norm gesehen und entsprechend tabuisiert. Das ist ja auch richtig, aber es muss ja auch möglich sein, einen überhöhten Witz zu zeigen, bei dem gleich klar ist, dass man sich über Homophobe lustig macht, der trotzdem einen homophoben Charakter hat als Witz, also eine Demaskierungsformel quasi. Und auch das funktioniert bei uns nicht ganz so gut. Aber ich will mich nicht über den Stand des deutschen Humors beklagen.
Na, aber das ist ja, also mit dieser DIN-Norm, es gibt ja schon dieses den politisch korrekten Mainstream, wo sich einfach auf gewisse Dinge geeinigt wird. Ne? Ja. Feminismus, alle sind toll, wir sind alle gleich. Ich breche das jetzt, ich drücke das jetzt viel zu simpel aus. Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, ja. Und es ist natürlich schon so, dass man in diesem Land schon Aufmerksamkeit erregen kann, wenn man jemanden aus dem Rampenlicht zerrt und zeigt, guck mal, der tanzt gerade ein bisschen aus der Reihe.
Ja, klar.
Was ganz oft passiert bei Komikern, dass einzelne Pointen aus dem Kontext gerissen werden und dann gesagt wird, guck mal, das ist jetzt kein Witz mehr, dieser, ne, sondern das ist jetzt ein Statement. Ja? Thorsten Sträter hat das nicht lustig gemeint, Thorsten Sträter hat das ernst gemeint, was er da über Minderheit X gesagt hat.
Wer das denkt, kann mich ja dann fragen und ich stelle das dann jedenfalls
richtig. Das ist ja klar, das wissen wir beide, aber in der Presse und im allgemeinen Medienecho wird das dann immer wieder so dargestellt, na, wie meint er das? Es geht halt immer darum, dass man dir dann was anheften will. Ich meine, Dieter ist es doch auch passiert. Dieter ist jetzt ein Hassprediger, laut Gericht.
Dieter ist schon lange, nur weil sich irgendein Spacken da hinstellt und sagt, er wäre ein Hassprediger, macht ihn das nicht zum Hassprediger. Und
natürlich nicht, aber vor Gericht, wenn ich richtig informiert bin, hat er das verloren.
Dieter hat einfach mal eine Zehnerkarte gehabt für irgendwelche Scheiß-Shitstorms.
Ja gut, auch wieder wahr, stimmt.
Flashmobs im Internet.
Ja, stimmt.
Die Zehnerkarte ist abgestempelt. Es gibt Phasen, da kann Dieter schreiben, was er will.
Ja, stimmt.
Es gehen immer irgendwelche Leute steil.
Das ist halt natürlich dann auch wahr. Irgendwann, es gibt so, dass prominenter X einfach mal im Fahnenkreuz ist und dann kriegt er auf die Fresse, egal was er macht.
Ja, das ist genau wie das, was Luke Mockridge gemacht hat.
Habe ich mich auch im Podcast drüber aufgeregt. Ich fand das so drüber, wie da Leute sich aufgeregt haben.
Naja, klar, man sagt es einerseits nicht, es ging um Pokémon Go.
Ja.
Nicht Pokémon Go, sondern Pokémon Go.
Ja, ja.
Natürlich sind wir da empfindlich, das kann ich auch verstehen. Ich finde, Mongo ist auch, man benutzt es zwar als Schimpfwort unter Erwachsenen, publiziert es nicht weiter, aber Menschen mit Down-Syndrom, ne, verstehst du, da so runterzuwürdigen, ist nicht schön, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist ein ziemlich gut aufgebauter Witz gewesen.
So.
Das ist der andere Punkt. Der andere Punkt ist, und das Ding wirklich, das wäre gerne lustig.
Und ich habe jetzt...
Ich würde es auch gerne lustig finden dürfen.
Das ist es nämlich. Ich glaube, dass ganz viele Leute nicht aus einer intrinsischen Motivation sagen können, ich finde das lustig, sondern die sagen, oh, ich finde es lustig, ich darf es aber nicht sagen, weil ich es offiziell nicht lustig finden darf.
Es ist wie Mathematik. Es ist vom Aufbau her lustig.
Ja.
Punkt. Da kannst du nichts dran machen. Es ist als Sujet ein bisschen bedenklich. Da man aber weiß, dass Luke Mockridge jetzt nicht anfängt, sich über Behinderte lustig zu machen.
Nein, das wird nicht passieren.
Schon gar nicht auf dem Level.
Nein.
Bleibt es dabei, dass er einen anatomisch guten Witz gemacht hat.
Ja.
Wo aber klar war, dass er mit der Aussage dieses Witzes ziemlich was riskiert.
Aber Alter, wenn man das nicht mehr darf, dann... Weil hier ist der eigentliche Punkt, der mich da ein bisschen kirre macht. Und wenn du nicht über sowas reden willst, können wir gerne das Thema sofort wechseln.
Ja, was denn?
Aber mein Ding ist, du wirst in eine Situation gebracht, und es tut mir leid, Luke, dass wir da dich jetzt so als Beispiel nehmen, aber du findest halt gerade statt in dem Moment, oder ja, war deine letzte Story in der Presse, wirst du in eine Lage gebracht, wo du dich entschuldigen musst. Weil nehmen wir mal an, er hätte sich jetzt nicht entschuldigt.
Nehmen wir mal an, er hätte sich nicht entschuldigt.
Nehmen wir einfach mal an.
Nein, nehmen wir mal was Schlimmeres an. Nehmen wir mal an, er hätte geschrieben, hört mal Leute, das war ziemlich lustig, was stellt euch jetzt so an? Was noch viel schlimmer gewesen wäre, ja?
So, was stellt ihr euch so an, ihr Mongos?
Ja, das ist... Weißt du, wir haben früher mal gesagt, du Spasti, das solltest du jetzt möglich auch nicht mehr machen.
Solltest du auch nicht mehr machen eigentlich. So, ne?
Leider ist es in meinen Wortschatz eingegangen.
So, jetzt, worauf ich aber hinaus will, nehmen wir mal an, Luke hätte sich gesagt so, hey Leute, ich kann verstehen. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt an dieser Situation und ich hätte eine Fernsehshow. Ja? Und ich wäre jetzt in so einer Situation, wo ich mich erklären müsste und sagen, hey Leute, ich kann verstehen, dass ihr da alle ein bisschen ausrastet. Ja. Aber ich werde mich nicht entschuldigen, weil ich keine Wut und keinen Hass gegen die Menschen habe. Es war einfach ein Wortspiel, das im Netz sowieso kursierte, und ich habe daraus einen Witz gemacht, den ich halt lustig finde. Ja. Wenn ich das getan hätte, Alter, dann kannst du aber drauf wetten, dass ich 2 Wochen später meine Fernsehshow verloren hätte. Das ist im Bereich des Möglichen.
Mag sein. Ja, wenn es sich zu einem Skandal, zu einem Pseudoskandal auswirkt.
So, und das, dieses ich will auf dieses Pseudoskandal hinaus. Ich glaube diesem Land einfach nicht, dass denen auf einmal Menschen mit Behinderung auf einmal so scheiße wichtig sind. Ja, das glaube ich dem einfach nicht, weil sonst würden unsere Straßen, würde unser Land anders ticken. Ja, aber in dem Moment, wo sie einen haben, wo sie draufhauen können, sind alle am Start und finden es alle total geil. Und dann werden sie sich den Rest ihres Lebens nie wieder um Menschen mit solcher Behinderung Gedanken machen. Das ist die Heuchelei, die mich da auch abfuckt. Es tut mir leid, dass ich da so rante.
Nee, mach ruhig. Die Sache ist einfach die, ich hätte den Gag nicht gemacht.
Okay, ja. Gut,
so,
gut.
Ich hätte den Gag nicht gemacht. Das macht ihn aber anatomisch gesehen im Aufbau und in der Auflösung nicht zu einem schlechten Gag.
Das ist wahr, ja.
So.
Das stimmt.
Und es gibt Grenzen, aber ich fand, es war so ein bisschen an der Grenze des momentanen Zeitgeists.
Ja.
Ich hätte ihn vielleicht gelassen. Schlecht war er deswegen nicht.
Ja.
Das muss man Luke zugutehalten.
Das muss man ihm zugutehalten. Gut, aber das ist ja so...
Einfach guter Aufbau.
Ja. Ich empfinde das Verhältnis vom Deutschen zum Humor generell immer so ein bisschen unlocker.
Nee, das ist locker. Die Leute wollen lachen, du willst sie zum Lachen bringen, das ist ein klarer Deal
in unserer
Branche. Und ich finde die Deutschen toll. Ich habe keine Ahnung, ich spreche nicht gut genug Englisch, um Englisch was so wie du auf die Beine zu stellen, um irgendwo aufzutreten. Oder wie den von mir hochfeierten Mittermeier, der es ja auch perfekt kann. Und ich bin mit den Deutschen sehr zufrieden. Ich bin zwar schon ein, zweimal vor die Pumpe gelaufen, aber ich finde die... Na, ich bin ja selber Deutscher. Die passen ganz gut zu mir, weißt du? So, das ist nicht viel zu drehen.
Was du aber halt auch hast, so, und ich glaube, dein Humor ist ganz klar von deiner Herkunft gefärbt.
Ich würde jetzt aber
nicht sagen, dass ich einen bayerischen Humor habe.
Ja, der bayerische, nein, hast du nicht, aber du hast eine bayerische Identität. Das hört man bei dir. Bei dir ist es rein Phonetik. Im Ruhrgebiet ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, wir sind die Krone oder sagen wir mal die Wiege des deutschen Humors.
Aber man hört dir zu und man weiß sofort, dass du aus dem Pott kommst, wenn man sich ein bisschen...
Das ist total witzig, weil ich immer denke, ich spreche A, glockenklares Hochdeutsch.
Nope.
Ohne Einfärbung.
Sorry.
100%.
Nein, den Traum.
Ich sehe mich selber und denke mir, super, Alter.
Den Traum muss ich dir leider nehmen.
Ja, ist schade.
Du sprichst schon gut Deutsch.
Ja, kannst mich mal. Aber ich persönlich finde, das klingt sehr, sehr, sehr deutsch und klar.
Also
und
die Phonetik, die Aussprache ist sehr korrekt. Es geht um die Betonung. Es geht darum geht's. Es geht hier um die Melodie der Sprache, dass die sehr schon so in die Richtung des Pottdeutschen geht.
Ja, das kann
geht.
Sein. Ja, ja,
so. Aber worum ich denke, so, du wirkst sehr klar als Künstler auf der Bühne und auch natürlich so als Mensch so. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass du halt auch etwas später angefangen hast. Ich glaube, du hast dich als Mensch in dem Moment schon so ein bisschen kapiert, als du auf die Bühne gegangen bist, oder?
Nee, ich hatte schon Schiss. Ich hatte wirklich, na klar, ich hatte am Anfang echt Angst. Nee, ganz am Anfang habe ich mich auch auf Poetry Slam Zeiten, habe ich mich nur gewundert, dass Leute meinen Humor teilen.
Ah,
wo man echt sich denkt, das finden die auch, also die finden das so lustig,
ja,
Sie fanden das viel mehr lustig, als ich dachte. Und das hat mir so eine gewisse Sicherheit gegeben. Und trotzdem hatte ich öfter mal auch mit Zweifeln zu kämpfen. Ich zweifle auch immer noch.
Klar.
Ist das lustig? Ja. Ist das für alle lustig? Nein. Sollte ich gucken, dass für möglichst viele lustig ist? Ja. Muss ich dafür verallgemeinern? Ja. Und dann mache ich das ab und zu auch. Mhm. Ganz klar.
Können wir kurz über ich weiß nur eine Sache von dir, aber können wir kurz über deine Zeit sprechen, bevor du mit auf die Bühne gegangen bist?
Ja, klar.
Du warst Schneider, oder habe ich da was falsch kapiert?
Bin ich immer noch.
Du bist
ja,
Schneider.
Bleibst du ja. Ist ja nichts dazugekommen.
Du lernst ja was, ne, und dann merkst du dir das einfach und dann bist du das. Aber du arbeitest jetzt nicht mehr als Schneider.
Doch, zu Stunden. Also ich nähe zu Hause, klar.
Nähst du dir deine Bühnenoutfits?
Nein, ich nähe mir nicht meine Bühnenoutfits, das wäre zu aufwendig. Aber ich habe... Ich habe jetzt wieder ein Batman-Cape genäht.
Hast du mir ein Foto geschickt?
Ja, habe ich dir geschickt.
Das
hast
du selber genäht?
Ja, natürlich, ist ziemlich gut. Ich habe die Maske auch selber gemacht. Das ist ziemlich gut
geworden. Wie macht man so eine Batman-Maske?
Man modelliert sie in Ton. Und ich habe jahrelang gedacht, der Ton müsste dafür fest werden, das Quatsch. Und dann formt man ihn ab mit einem 2-Komponenten-Silikon, verstärkt ihn mit Gips, nimmt diese Schale ab und fängt an, das mit Latex auszugießen.
Ich will unbedingt, dass du Tierdokumentationen vertonst.
Tierdokumentationen?
Ja, dass du das machst. Ein Löwe.
Ein Löwe.
Der ist da.
Ja, ich möchte aber langweilige Tierdokumentationen machen. Ich bin ja auch gefragt worden, ob ich gerne die lustigste Tierclip-Sache der Welt mit moderieren möchte. In so einer Bluebox wahrscheinlich. Ich hätte es, wie gesagt, ich hätte es gern gemacht.
Aber?
Nur trauriger Grundtenor. Ja. Auch so generell lustige Clips, dass ich gesagt
habe. Wie würde sich das anhören?
Dass man einfach, wenn so ein Kind von der Schaukel fällt, dass man sagt, ja, das ist ein verdammtes Drama, auf die ist dem Kind nichts passiert. Die ganze Zeit nur so runterziehend, weißt du? Das genaue Gegenteil von Frau Rebeseel rutscht die sondern einfach nur, dass man sagt, das ist entsetzlich.
Und die lustigsten Heimvideos und so ein Kind fällt um und dann stehst du dann und sagst, so, das Kind ist jetzt tot.
Ja, das Kind ist schwer verletzt, kam in die Notaufnahme. Der Vater hatte keine Zusatzversicherung, es lag mit 8 anderen Kindern. Nee, es ist halt, sowas mache ich nicht.
Was ist denn noch so dein Ding für die Zukunft?
Was für eine Zukunft?
Bringst du dein Geld in die Schweiz? Oder wie planst du?
Ich kenne keinen in der Schweiz. So viel Geld ist es auch nicht.
Ja.
Aber genug halt.
Genug.
Erstmal. Also nicht erstmal, man wird ja doch dafür sehr gut bezahlt. Da bin ich auch sehr dankbar für, das wissen die Leute, aber die zu mir kommen, denen sage ich das immer. Ich möchte gesund bleiben, deswegen gehe ich regelmäßig zum Arzt und lass mal nachgucken. Und dann möchte ich ein sauberes Programm haben und versuche so viel im Jetzt zu leben, wie es geht. Denn nur das Jetzt zählt immer. Ich weiß, das ist jetzt wieder Paulo Coelho. Knickknack.
Nur das Jetzt zählt. Der Alchemist, oder wie?
Nee.
Paulo Coelho hat ja Alchemist geschrieben.
Der Paulo Coelho ist der letzte Spinner.
Ja.
Was ist der für eine Scheiße geschrieben?
Naja,
ich denke,
wo
du hingehst, da bist du dann auch. Weißt du, was soll das?
Eckhart Tolle sagt ja auch, nur das Jetzt entscheidet.
Ja, das ist aber auch eine Binsenweisheit, weil nur das Jetzt entscheidet. Ja, ich habe jetzt keine Schmerzen, wenn ich morgen zum Zahnarzt gehe. Das weiß ich selber auch. Verstehst du? Ich kann mir nichts dafür kaufen, dass ich gestern Schmerzen hatte, wenn es mir heute
gut
geht.
Ich hinterfrage das nicht mehr. Willst du noch irgendwie was Wichtiges sagen? Weil wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Und,
weiß ich nicht. Ich finde, ich habe seit einer Stunde nichts Wichtiges gesagt. Warum jetzt damit anfangen?
Ja.
Kurz vor Bandende.
Das heißt, das war's jetzt.
Ja, so allmählich. Wir wollen jetzt zur offenen Bühne
gehen. Wir müssen
uns
ja
zum
jetzt,
Honk machen.
Ja, wir wollen jetzt irgendwie zum Affen machen noch. Wir müssen noch auftreten heute.
Ja, machen wir.
Deswegen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Ich genieße die Zeit mit dir sehr. Und
ich auch. Jetzt zieh dich aber trotzdem wieder an. Wir müssen los.
Ja, mach ich schon, Schatz. Aber so ein Podcast gibt ja auch mal die Möglichkeit, dass man länger über irgendwas intensiver sprechen kann und so.
Stimmt.
Und
ich wusste doch gar nicht, was auf mich zukommt. Das wäre ein Filmpodcast. Hab mir extra 5 Filme angeguckt und jetzt reden wir über mich. Das ist doch krass. Scheißdreck.
Du wusstest nichts über den Podcast. Vielleicht soll ich das vorher mal sagen, was in dem Podcast überhaupt los ist.
Wäre ganz cool.
Ja. Fühlst du dich jetzt benutzt?
Nee, ging.
Ja?
War ganz schön.
Alles klar.
Ist auch diese Atmosphäre hier, weißt du, mit ob das wohl Daunen sind, man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Bist du allergisch gegen Daunen?
Nee, ach, gegen Daunen doch nicht.
Ich glaube, du bist
allergisch gegen Daumen, gerade im Auge. Boah, Alter.
Thorsten Sträter, Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Servus.